Herzlich willkommen zum SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Praxiswissen zur direkten Umsetzung in deinem Marketingalltag. Bei uns hörst du von echten Fällen, echten Problemen und echten Lösungen rund um Online-Marketing. Erfahrene Unternehmer und Marketingmanager plaudern aus dem Nähkästchen und teilen ihre Erfahrungen und Geschichten im Klartext. Bei uns erfährst du, wie unterschiedlichste Betriebe und Dienstleister im Marketing arbeiten, welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Es freut mich wieder, dass du mit dabei bist und wieder unserem spannenden Gespräch lauscht. Heute haben wir einen interessanten Gast wieder bei uns. Es ist der Michael Komutzki. Er ist Rechtsanwalt aus Wien und er beschäftigt sich unter anderem mit Legal Conflict Management. Ist das richtig?
Genau, so habe ich das genannt.
Sehr gut. Okay, ja, interessant, weil ich habe jetzt nachdenken müssen, wir haben kurz davor gesprochen, aber tatsächlich ist der Begriff mir ja komplett neu. Mhm. Jetzt hast du es gerade gesagt, dass du das quasi benannt hast. Erstmal schön, dass du da bist und...
Danke, ich freue mich, da sein zu dürfen.
Ja, und steigen wir wirklich gleich mit diesem Thema ein. Jetzt, wo ich so ein bisschen den Aufhänger hatte mit Legal Conflict Management, was ist das genau? Was machst du da? Und ja, was kann man sich darunter vorstellen?
Gerne, ja. Also wie gesagt, ich möchte nicht behaupten, dass ich das erfunden habe. Ich habe schon gegoogelt und habe es nirgendwo anders gesehen. Darum nehme ich das jetzt als gute Umschreibung von dem, was ich mache, her. Was bedeutet das? Ich habe sehr viel streitige Erfahrung. Das heißt, ich komme aus größeren Zivilprozessen, grenzüberschreitenden Schiedsverfahren auch, also sehr komplexen, aufwendigen Verfahren. Und mir macht das sehr viel Spaß. Ich habe aber gemerkt, den Mandanten oder potenziellen Mandanten nicht, weil es einfach sehr viel Ungewissheit ist, es kostet sehr viel Geld und es dauert sehr lange. Ich mache das nach wie vor sehr gerne, aber ich habe darum auch meinen Fokus etwas erweitert, um zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich den Mandanten das bieten, was sie wirklich interessiert, nämlich, dass das gar nicht so weit kommt. Mhm. Und das ist, was ich unter Conflict Management oder Legal Conflict Management verstehe, der Versuch, durch ordentliche Vertragsgestaltung, durch auch ordentliches Abklären von der eigenen Rechtsposition oder von der Rechtslage vorab, dem Mandanten zu sagen, okay, vielleicht ein Gerichtsverfahren ist sinnlos oder da sind wir stark, das ziehen wir durch. Diese Themen bräuchten wir, da geht es dann auch oft Beratung vorab im Bereich der Beweissicherung. Ja, welche Beweise brauchst du? Gerade als mittelständisches Unternehmen, das keine eigene Rechtsabteilung hat, ist das immer wieder sehr wertvoll und auch gefragt. Also das ist alles, was ich unter Legal Conflict Management verstehe. Ich habe natürlich meine Spezialgebiete. Ich arbeite sehr viele eben im IP-Law, also vor allem Marken- und Urheberrecht. Ich mache auch sehr viel Vertriebsrecht. Das sind die Handelsvertreter, Vertragshändler, Franchise ist ein großes Thema. Da spielt ja auch das Markenrecht. Das ist ja eines der wesentlichen Aspekte hier. Und dann ist generell die Vertragsgestaltung, wobei ich vor allem auch größere, sage ich einmal, Kooperationen, welche Form sie auch immer annehmen, begleite. Das hat dann gesellschaftsrechtliche Aspekte, das hat natürlich handelsrechtliche Aspekte. Diese Themen decke ich mit meinem Team. Ich habe eine Kanzlei mit derzeit 4 Mitarbeiterinnen ab. Ich werde mich auch schon ab 1. Dezember mit einer Kollegin zusammenschließen. Die deckt dann noch zusätzliche Teile ab, nämlich den Immobilienbereich. Und da arbeiten wir eigentlich sehr fokussiert einerseits, aber doch mit einer gewissen Breite, um unsere Mandantinnen und Mandanten zu betreuen.
Sehr interessant. Jetzt hast du eben gesagt, dass du sehr oft und sehr viel schon eben vor Gericht warst, gerade auch in Bezug auf Markenrecht. Welche Fälle sind dir da so untergekommen oder was sind so die häufigsten Streitigkeiten, um die es da geht?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt einerseits, sage ich einmal, die Streitigkeiten, die auf einem Honest Mistake beruhen. Das heißt, du meldest eine Marke an oder veröffentlichst einen Text, wie auch immer, machst schon deine Recherche, aber irgendjemand anderer kommt dann drauf und sagt, ich finde, diese Marke verstößt gegen meine ältere Marke oder mein älteres Recht. Und das sind die Dinge, die können natürlich auch vor Gericht landen und landen leider manchmal vor Gericht. Das müssen sie aber nicht. Oft schaffen wir es da, im außergerichtlichen Bereich irgendeine Einigung zu finden, weil man sagt, wenn man eben eine Marke anmeldet, ist die vielleicht sehr breit einmal, wenn man noch nicht weiß, wo man hin will. Und wenn dann jemand anderer sich wirklich auch auf den Schlips getreten fühlt, aber es stört einen gar nicht, dann kann man da miteinander reden. Wenn beide Parteien vernünftig sind und eben auch von Rechtsberatungsseite her, sage ich einmal, solide Analysen gemacht werden, naja, das könnte man schon gewinnen, das können wir vielleicht gewinnen. In jedem Fall wird so und so lange dauern. Willst du etwas anders machen? Gibt es eine Möglichkeit der Einigung? Natürlich auch mit der Gegenseite da sprechen. Also das sind die Sachen, die sehr häufig passieren, die aber nach meiner Erfahrung auch gut zu lösen sind. Das zweite Thema, das tue ich mir schwer. Ich möchte es nicht, eben es ist kein honest mistake. Ich möchte aber auch niemanden Boshaftigkeit vorwerfen. Aber da geht es dann einfach darum, es gibt Handlungen, man kannte die andere Marke vorher und man hat es trotzdem gemacht. Entweder, weil man einfach der Meinung ist, ich darf das, ich kann das. Und da ist es auch gut, natürlich vorher gesprochen zu haben, dass man sagt, gut, ich glaube das auch. Mhm. Oder naja, wenn du das unbedingt willst, aber sicher ist es nicht. Und das wären dann oft Prozesse. Das läuft dann im Regelfall so ab. Es gibt ein Aufforderungsschreiben der Gegenseite. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr kurz ausfallen, vor allem mit kurzen Fristen. Und dann wird entweder es gibt dieses Aufforderungsschreiben, dann wird sehr schnell eine einstweilige Verfügung beantragt. Manchmal wird die auch sofort beantragt. Da gibt es gar kein Aufforderungsschreiben. Da muss man über diese einstweilige Verfügung streiten. Und dann kommt einfach das Verfahren. Oft muss ich auch dazu sagen, im Rahmen des Prozesses kann man noch immer Vergleiche schließen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, das ist vorbei, aber es entladet sich dann einmal etwas und dann kann man noch immer reden. Das ja, sind sozusagen die zwei Szenarien. Es gibt dann noch ein drittes Szenario. Das ist vor allem im Urheberrecht, aber auch im Markenrecht relevant. Das ist das, dass du in Wahrheit nichts tun kannst. Mhm. Marken- und Urheberrecht, zumindest die Fälle, die ich habe, sind sehr oft international. Da ist zumindest zu Deutschland ein Bezug, aber oft auch zu anderen Staaten. Und wenn du jetzt jemanden hast, der dein Urheberrecht verletzt und in Singapur sitzt, dann kann ich dir 100 Seiten schreiben, dass der was Illegales tut. Es wird nichts ändern. Ich kann ihm auch einen Brief schreiben, es wird ihn wahrscheinlich nicht interessieren. Also das ist so die dritte Kategorie, wo man auch ehrlich zugeben muss, da es gibt gewisse Defizite im grenzüberschreitenden Bereich. Innerhalb der EU haben wir aber, finde ich, ein sehr gut funktionierendes System, auch mit anderen Staaten, also mit den USA zum Beispiel. Es funktioniert, aber eben nicht überall.
Ja, ja. Jetzt ist es ja auch so, dass man, wenn man jetzt in dieser Phase ist als Unternehmer, dass man jetzt seine Brand, seine Marke entwickelt, vielleicht auch mit Dienstleistern zusammenarbeitet. Wie sehr, denkst du, ist hier Bewusstsein darüber bei Brandmanagern, bei Logoentwicklern oder eben bei den Strategen, dass sie sich auf das auch natürlich stürzen und schauen, okay, wie sehr lehnt sich das vielleicht an, was wir entwickeln, zu einer anderen Marke und wie siehst du da die Verantwortung auch dieser Rollen in dieser Begleitphase?
Mhm. Also ich habe das Gefühl, zumindest die Grafikerinnen und Grafiker, Brandmanagerinnen und so weiter, die ich kenne, die sind sich dessen auch bewusst. Es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Und da würde ich schon sagen, ich finde, es ist ein Thema, das musst du mit deinem Kunden oder deiner Kundin vorher besprechen. Genauso wie ich als Rechtsanwalt, wenn jemand zu mir kommt mit einem fertigen Logo, dann kann ich ihm und möchte, dass ich es anmelde. Da muss man zumindest darüber sprechen, dass man sagt, naja, theoretisch könnte man jetzt noch recherchieren, gibt's da etwas, hast du das schon gemacht und so weiter. Praktisch muss man aber auch eines sagen, selbst wenn ich 10, 20, 30 Stunden recherchiere, werde ich dir nie eine Garantie geben können, die Marke ist unantastbar. Und das kann natürlich auch eine Brandmanagerin oder eine Grafikerin nicht. Mhm. Und da finde ich, gerade wenn du im Gründungsbereich bist, also in diesem Gründungsstadium, eine, sage ich einmal, einen Pragmatismus sinnvoll. Du hast nicht unendlich Geld. Es kostet alles viel Geld. Da ist es oft so, die Person, die jetzt selbst gründen möchte und sagt, dieses Logo, dieser Slogan, diese Marke wäre cool, wenn sich die hinsetzt und einmal ein, zwei Stunden eine Google-Recherche macht, vielleicht noch das Telefonbuch. Es gibt ja auch das Firmenbuch, ja, da muss man zahlen, um hineinzuschauen, das können wir Rechtsanwälte machen. Aber es gibt ja auch über Google genug oder andere Suchmaschinen genug Möglichkeiten, so ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, was es gibt. Das halte ich oft für sinnvoller. Also darum, wenn jemand möchte, dass ich ihm eine Ähnlichkeitsrecherche mache, eine Identitätsrecherche geht relativ leicht. Das heißt, da schaue ich in allen Registern, auf die ich zum Teil, also auf die ich zugreifen kann, aber zum Teil der einfache Bürger und die Bürgerin nicht. Gibt es diesen Wortlaut schon? Ja, und da kann ich dann sagen, ja oder nein. Firmenbuch und so weiter, eben Markenregister. Ähnlichkeit wird schwierig. Da kannst du dich 10 Stunden hinsetzen, wenn das wer möchte, mache ich das gerne. Die Frage ist, wie sinnvoll es ist. Meine Erfahrung ist eher, dass das Brandmanagerinnen, Grafikerinnen ja sowieso von sich aus machen. Und da ist es dann sinnvoller, wenn man in der Entwicklung des Logos sagt, okay, die haben wir gefunden, die könnten gefährlich werden. Was sagst du als Rechtsanwalt dazu? Müssen wir uns fürchten oder nicht? Und dann kann ich eine Antwort geben. Es ist natürlich nicht hundertprozentig, aber das ist sicher eine Expertenmeinung dann eben, auf die man dann schon bauen kann. Und dann wird vielleicht noch da ein Schräubchen gedreht, irgendwo im Logo-Design, damit man da
Das hast du es eben erwähnt, das kostet alles eben Geld, gerade in der Gründungsphase. Aber ab wann macht es denn dann Sinn, seine Marke auch eintragen zu lassen, sodass ich dann eben auch dementsprechend auch abgesichert bin? Sollte es vielleicht eben ja irgendwo anders in eine ähnliche Richtung gehen, dass eine ähnliche Idee entsteht und eine ähnliche Marke dadurch auch kreiert wird? Wie siehst du das hier? Wie ist deine Einschätzung?
Also da muss ich sagen, so früh wie möglich. Da kenne ich leider genug Fälle, wo dann das Startup oder das junge, innovative Unternehmen einigen Erfolg hatte und dann große dahergekommen sind und das einfach nachgemacht haben mit ähnlichem Logo. Und ja, dann ist man draußen. Da muss man auch sagen, manchmal hilft die beste Marke nicht, wenn diese Großen nämlich zum Beispiel auch deine Kunden sind, also die das dann selber reproduzieren, aber es ist ein zusätzlicher Schutz. Beim Markenrecht zählt das Prioritätsprinzip. Das heißt, wenn du einmal eingetragen bist, dann hast du, oder wenn du anmeldest, hast du einen Prioritätsstichtag und ab dem bist du geschützt. Du bist natürlich auch ohne eine Marke gewissermaßen geschützt, aber erstens ist der Schutz schwächer vom Umfang her. Und zweitens musst du viel, viel mehr beweisen. Darum würde ich sagen, so früh wie möglich. Es ist auch nicht wahnsinnig teuer. Also die Gebühren des Patentamts für die Anmeldung der Marke sind unter 300 Euro. Das ist aus meiner Sicht machbar für ein Startup. Und auch wenn man jetzt sagt, nur die Marke anmelden, jetzt ohne irgendwelche Prüfungen, wie gesagt, das kann man ja eh selber vorher mal googeln und wenn man da ein gutes Gefühl hat, dann kann man das auch zu vernünftigen Konditionen machen und hat da eben diesen Schutz. Und dann kann man sich, wenn die Sache rennt, ja noch immer ein, zwei Jahre später, wenn man mehr Geld hat, vielleicht zusätzliche Marken sichern, aber dann hat man mal eine gewisse Basis. Also das wäre so mein Vorschlag und eben, das Honorar, das für so etwas anfällt, ist jetzt nicht weltbewegend. Ja. Da würde ich, das kostet sicher oder im Regelfall weniger, als wenn man als das Logo selbst, wenn du das von einer Professionisten machen lässt, ist die Anmeldung da nur ein kleiner Zusatz.
Ja, Ja. Magst du uns vielleicht auch mal wirklich eine Einsicht geben in einen Fall, wo du auch, also anonymisiert natürlich, falls du einen Fall hast, ja, wo man sich ein Bild darüber machen kann, was eben so ein Streitpunkt war und wie das vielleicht auch ausgegangen ist, also was das auch vielleicht, also wirklich so ein Use Case, ein Fallbeispiel, wie man sich das eben dann in der Praxis vorstellen kann, wie lange sich das dann auch gezogen hat, um was es dann auch vielleicht für Werte ging. Ja, kannst du das vielleicht einmal so ein bisschen aus der Praxis auch wirklich zeigen, was, wie sich das gestaltet?
Mhm. Also da würde ich jetzt zwei Sachen nennen. Ich muss ein bisschen überlegen, dass ich da halt nicht so viel...
Ja, muss natürlich diskret sein, ja, das ist klar. Ja.
Also einmal hatte ich einen YouTube-Channel zu vertreten. Dem wurde von einem anderen YouTube-Channel vorgeworfen, dass er diverse Dinge von ihnen kopiert hätte. Was man dazu sagen muss, beim Marken- und Urheberrecht spielt immer auch noch ein zweites Rechtsgebiet eine große Rolle. Das ist der unlautere Wettbewerb, das UWG. Die gehen sozusagen Hand in Hand. Also mein Mandant hat einen YouTube-Channel seit 10, 15 Jahren und hat den Fokus immer wieder gewechselt, aber hat sich dann etabliert in einem Bereich. Und ein anderer YouTube-Channel aus Deutschland, die kannten sich. Also das war kein Fall von Honest Mistake, sondern dieser deutsche YouTube-Channel war der Meinung, er hätte da quasi die Weisheit mit dem Löffel gefressen und alle Inhalte meines Mandanten wären eigentlich nur Kopien von ihm. Teilweise soll er irgendwelche so Formblätter oder Tippblätter für seine Follower kopiert haben. Teilweise soll er einfach die Struktur von Geschichten und so übernommen. War sehr diffus. Er hat sich auf deutsches Recht berufen, weil ja der YouTube-Channel meines Mandanten auch in Deutschland sehr erfolgreich war. Dieser Gegner hat seinen YouTube-Channel seit 2-3 Jahren gehabt. Also darum war das Ganze schon ein bisschen lächerlich. Das war etwas, das ist relativ früh geendet, weil es gab einen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht hat er sich da wirklich irgendwie, das passiert ja manchmal nicht, du liest etwas, vergisst, dass du es gelesen hast und dann reproduzierst du das später. Da haben wir gesagt, okay, dieses Ding brauchen wir eigentlich nicht. Da versprechen wir euch, dass wir in Zukunft das nicht mehr machen. Alles andere ist Unsinn. Es gibt diesen Ideenschutz nicht, also rein diese geniale Idee, die du vielleicht haben könntest, gibt es nicht. Es ist schon wettbewerbswidrig, einen Mitbewerber zu kopieren unter gewissen Voraussetzungen. Und da ist deutsches Recht und österreichisches Recht relativ ähnlich. Aber das war hier einfach nicht der Fall. Und darum haben wir da gesagt, nein. Und es dürfte dann so gewesen sein, dass sich dieser Gegner aufgelöst hat. Also wir haben da nichts mehr gehört. Ich habe dem Gegner Anwalt einmal einen Brief geschrieben und gesagt, pass auf, das eine machen wir nicht mehr. Alles andere ist Unsinn und wir wollen natürlich die Kosten meines Einschreitens haben. Dann hat der aber sich einfach nicht mehr gemeldet, weil es offensichtlich ist, ist dieser Channel dann auch offline gegangen. Also das war ein Thema, das war relativ schnell. Der zweite Fall war so einer, der zu Gericht gegangen ist. Da haben wir direkt den Antrag auf einstweilige Verfügung, also haben Klage bekommen. Und auch das war kein Honest Mistake. Also da wussten beide voneinander, die haben sich auch gegenseitig beliefert und so weiter. Da war der Kernstreitpunkt, dass die Marke, auf die sich die Gegenseite berufen hat, aus unserer Sicht deskriptiv war. Also das vielleicht kurze Beschreibung. Eine Marke muss irgendwie herausstechen. Ja, sie muss für die Kundinnen und Kunden ein Alleinstellungsmerkmal bilden. Und wenn du ein Markenrecht hast, dann monopolisierst du einen Begriff für dich. Das heißt aber, du darfst nichts monopolisieren, was die Allgemeinheit braucht. Da ist insbesondere dieses beschreibende Element schlecht, wenn du einfach in deiner Marke nur schreibst, was du tust. Zum Beispiel, du hast ein Bauunternehmen und möchtest Bauunternehmen schützen, dann geht das nicht. Und das war genau hier der Fall. Das war kein Bauunternehmen, das war im Technikbereich. Aber also ich ich erfinde jetzt was, es war natürlich nicht das, es war, es ging um, sagen wir mal, es ging wirklich um Fernseher, aber es ging um eine sehr gewisse Frage, sagen wir mal, die Marke wäre gewesen der Fernseher. Mhm. Ja. So circa war das aus unserer Sicht. Da haben wir dann hin und her gestritten und hatten dann aber letztendlich während dem Verfahren für die einstweilige Verfügung haben wir uns auch verglichen. Da sind wir ein bisschen auf die zugegangen, die sind auf uns zugegangen. War gut. 2 Wochen später ist dann wieder ein Brief vom Anwalt gekommen, der hat dann gemeint, er muss noch irgendeine Forderung stellen. Da haben wir dann einfach nicht mehr reagiert. Also wir haben nur geschrieben, ich muss als Anwalt antworten. Mhm. Das habe ich auch getan, aber keinen Millimeter hergegeben. Und dann hat er auch, glaube ich, kapiert, dass die Sache vorbei war. Mhm. Also das ist jetzt 1,5 Jahre her, da habe ich nichts mehr gehört. Mhm. Das waren jetzt 2 so Fälle, die unterschiedlich sind, weil das eine gerichtlich war, das andere nicht. Vielleicht noch kurz ein honest mistake, wobei das war kein Mistake aus meiner Sicht. Ich habe eine Marke angemeldet für ein Unternehmen, eine europäische Marke, also das heißt Schutz in allen 27 EU-Staaten, und wir haben ein durchaus weites Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gemacht, weil die Mandantschaft, das ist sehr am Anfang, das heißt, die wissen noch nicht, wo sie hinwollen, und haben auch Dinge aufgenommen, die sie vielleicht einmal machen werden, was legitim ist und in Ordnung. Du musst das nur binnen 5 Jahren auch machen, weil sonst kann man das löschen. Mhm. Aber das wäre der Plan gewesen. Kommt auch wieder ein deutsches Unternehmen und sagt, wir haben eine ähnliche Marke. Wir haben dort Verkehrsgeltung, also wir sind so bekannt, ich habe die Marke noch nie zuvor gehört, aber gut. Und sie wollten das halt eben für sich schützen lassen. Ich habe meiner Mandanten gesagt, ich glaube nicht, dass das überhaupt schutzfähig ist, was die haben. Die wollten nämlich, das kann ich glaube ich sagen, sowas ähnliches wie Vital, also auch so im Lebensmittelbereich im weiteren Sinne, für sich in Anspruch nehmen, wo ich der Meinung bin, das wird's nicht. Aber gut, also da haben wir herumgestritten, aber dann haben wir relativ bald gesagt, okay, dieses eine Produkt, das die machen, das machen wir wenn dann in 5 Jahren, das interessiert uns nicht, haben wir auch wieder vereinbart, wir machen es jetzt 3 Jahre nicht, und wenn wir nach diesen 3 Jahren das doch machen wollen, dann reden wir mit ihnen und dann schauen wir, dass wir uns irgendwie abgrenzen oder irgendwie zu einer Lösung kommen. Meine Mandantschaft hat jetzt, glaube ich, auch kein Interesse, das zu machen. Und damit, die haben keinen Schaden. Die anderen sind froh. Mhm. Das ist ein Riesenkonzern, da ist das natürlich. Ja. Da muss man diese Strukturen auch im Hintergrund behalten. Da muss irgendjemand zu irgendjemand anderem berichten. Der muss wieder wem berichten. Und dann, das sind jetzt 3 Beispiele.
Ja, sehr, sehr interessant. Danke auf jeden Fall für diesen Einblick. Ist natürlich immer sehr spannend, wenn man hier wirklich aus der Praxis Eindrücke bekommt, weil das einfach viel, ja, ich sage mal, greifbarer wird und man ein besseres Bild bekommt dazu. Ich möchte noch mal ein bisschen zu dem Thema Content zurückgehen, was ja ein sehr spannendes Thema ist, gerade in der heutigen Zeit auch mit KI und so weiter. Ich weiß, du beschäftigst dich auch sehr viel damit. Wie kann ich denn jetzt meinen Content schützen? Geht das überhaupt? Oder worauf muss ich aufpassen, wenn ich jetzt Content produziere, dass mir da genau so etwas nicht passiert wie in deinem ersten Fall? Ja? Weil natürlich kann es eben passieren, dass sich gerade in der heutigen Zeit Inhalte überschneiden. Und würdest du auch sagen, gibt es auch so Personen, die es genau darauf anlegen, dass sie vielleicht auch Personen suchen, die ähnlichen Content haben wie sie selbst und das dann wirklich so ja, vor Gericht ziehen möchten, in einer gewissen Absicht. Weiß ich nicht, vielleicht ist das ein bisschen so weit gedacht, ja, oder vielleicht sind das Gedanken, wo man sagt, ja, die sind schon ein bisschen sehr spooky vielleicht, ja. Aber es ist ja leider so, ja, das ist das Internet steht allen zur Verfügung. Egal, ob man damit Gutes bezwecken will oder vielleicht auch Schlechtes, ja. Wie würdest du denn hier eben sagen, ja, wie geht das jetzt mit dem Content schützen? Geht das überhaupt? Und welche Gefahren gibt es vielleicht? Ja?
Also Content ist, würde ich einmal sagen, zumindest in vielen Fällen ein eigentümliches geistiges Werk oder eine eigentümliche geistige Schöpfung und damit vom Urheberrecht geschützt. Um Urheberrechtsschutz zu bekommen, muss ich nichts tun. Also ich erschaffe etwas, ich schreibe ein Buch oder einen Aufsatz, drehe einen Film Und ich habe den Urheberrechtsschutz. Ich muss nur beweisen danach, dass das auch wirklich von mir ist und dass ich der Erste war. Also den habe ich. Nicht alles, was gemacht wird, ist natürlich schützenswert. Also als konkretes Beispiel, und da komme ich dann auch gleich auf deine zweite Frage bezüglich den Leuten, die da irgendwas vielleicht böswillig machen. Wir Anwälte produzieren ja auch haufenweise Schriftmaterial. Nicht alles von dem ist urheberrechtlich geschützt, sondern gewisse Dinge, die sich eben aus dem Zweck der Sache ergeben, die sind halt so. Wenn ich etwas nur so schreiben kann oder nur so oder so ähnlich schreiben kann, dann ist das halt so. Bei einem GmbH-Vertrag sind zum Beispiel die ersten Paragraphen oder Absätze, je nachdem, meistens der Sitz der Firma, also der Firmenname, der Name und so weiter, Sitz. Das wird wohl von niemandem schützbar sein, weil das hat niemand erfunden. Das ist halt so. Nachher kommen schon Bestimmungen, die können eigentümlich sein. Also da, wenn du als Content Creator etwas produzierst, was wirklich eigentümlich ist, dann hast du grundsätzlich Urheberrechtsschutz. Da kommen wir auch auf das Thema KI zu sprechen. Das machen ja immer mehr Leute im Marketing und ich finde das per se nicht schlecht. Also es ist jetzt, ich glaube nicht und ich glaube auch, wir werden noch lange nicht da sein, aber wir sind im Moment nicht da, dass wir wirklich dadurch professionelle Marketingberater ersetzen können. Mhm. Ich glaube aber für die und auch für Leute, die jetzt vielleicht sowieso nicht das Budget haben oder es einfach nicht wollen, Leute zu engagieren, da kann man sich das Leben leichter machen mit diesem Zeug. Es ist aber noch nicht alles klar, sagen wir es einmal so. Wir haben einerseits, wenn ich jetzt eine KI mit Informationen füttere, dann gebe ich der Daten. Diese Daten muss ich wissen, was damit passiert. Ich meine, wenn es meine eigenen Daten sind, ist es egal. Mit denen kann ich tun, was ich möchte. Aber wenn ich jetzt vielleicht auch andere Daten habe, die jetzt vielleicht auch nicht öffentlich sind, die ich da hineinspeise, da wäre ich sehr vorsichtig. Also da jetzt auch für mein Marketing selbst, ich experimentiere gerade damit, vor allem mein Social Media Marketing unter Zuhilfenahme, sage ich einmal, von AI zu machen. Also noch, ich finde einerseits, wenn ich nur einen Post von der KI machen lasse, das ist so generisch. Also das wird, du musst, es ist vielleicht ein guter Ausgangspunkt, du kannst dir vielleicht eine Inspiration holen, aber das würde ich nicht so machen. Aber gut, das ist eine Geschmackssache, ist auch nicht mein Fachgebiet. Das ist das erste Thema. Wenn ich da aber irgendwas Konkretes hineinstellen möchte, kann ich jetzt nicht sagen, ich habe heute einen Fall gewonnen, dann gebe ich der KI alle Fallunterlagen und sage, mach mir einen netten LinkedIn-Post. Selbst wenn ich sage, der LinkedIn-Post soll anonymisiert sein, die KI selbst hat ja die Fallunterlagen. Also das wäre sehr hinterfragenswert. Da gibt es natürlich Systeme, die kann man selbst auf seinem eigenen Computer rennen haben und die sind dann auch nicht im Austausch mit anderen. Also das wäre was anderes. Die sind halt im Regelfall auch nicht so gut trainiert, weil natürlich ChatGPT, um jetzt das prominenteste Beispiel zu nennen, lebt ja davon, dass es diese Massen an Infos hat. Da wäre ich vorsichtig, aber eben auch diese KI produziert einen Text und dann stellt sich die Frage, wem gehört der Text? Wer hat das Urheberrecht daran? Die KI selbst sicher nicht, weil die ist kein Mensch. Ein Mensch kann nur Urheber sein. Es könnte sein, dass die Programmierer dahinter das Urheberrecht haben. Das Argument kann man machen. In England war es eine Zeit lang sogar explizit festgeschrieben. Ich glaube, das wird jetzt wieder revidiert oder ist schon revidiert worden. In Österreich gibt es dazu nichts. Es ist unklar, ist es der das Programm gemacht hat, der den Prompt geschrieben hat, weil das ist ja mittlerweile auch eine Wissenschaft für sich. Ja. Zumindest sehen das manche so. Also da kann man schon streiten, wem gehört das Ding. In den meisten Lizenzbedingungen, die ich kenne, steht drin, es gehört den Programmierern. Ob das dann wirklich hält, müsste man ausdiskutieren, will man wahrscheinlich nicht. Und dann muss man aber auch aufpassen, selbst wenn wenn da jetzt eine Lizenz gegeben wurde, für was? Würde der Commercial Use auch freigegeben oder nicht. Das ist oft, sehr oft werden diese Dinge ja nur für privaten Gebrauch gegeben. Also das ist sozusagen zur ersten Frage zum Content und das zweite, die Leute, die was dagegen machen. Insbesondere eben bei uns im rechtlichen Bereich ist das natürlich ein Thema, dass AGBs kopiert werden, Datenschutzerklärungen kopiert werden. Und die sind oft, nicht immer, aber oft urheberrechtlich geschützt. Da gibt es tatsächlich Leute, die das Internet durchforsten, machen oft Anwaltskanzleien, also aber auch andere Berater in diesem Bereich und dann ja Mahnschreiben schicken. Da muss man sagen, oft kann man da jetzt nicht wirklich was dagegen tun, weil wenn da wirklich ein Urheberrechtsverstoß ist, ja, aber eben, wir kennen ja auch diesen Fall mit Google Fonts, also da ermittelt ja jetzt sogar die Staatsanwaltschaft. Ich meine, ich möchte niemanden vorverurteilen, ich kenne mich auch nicht gut genug in diesem Fall aus oder ich habe keine Einsicht in die Akten, sagen wir es so, aber hier liegt schon der Verdacht nahe, dass etwas Unlauteres passiert ist, da soll man natürlich nicht zahlen. Es ist schon, habe ich das Gefühl, so, dass die KI uns die Möglichkeit gibt, alles zu durchforsten. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Dadurch kommt es zu, würde ich sagen, schon viel mehr Aufforderungsschreiben. Ob die dann alle standhalten, muss man sich im Detail anschauen. Ich möchte nicht jedem, der so ein Aufforderungsschreiben verfasst, einen bösen Vorsatz zuschreiben. Das hat er sicher nicht. Das ist halt so, wie die Urheberrechtshalter jetzt bedroht sind durch das Internet, weil ich eben hunderte Sachen uploaden kann. Nutzen sie es auch, um sich zu schützen. Aber es gibt da durchaus auch schwarze Schafe, die da bewusst Dinge verkehrt machen.
Ja. Wie würdest du denn das jetzt jemandem empfehlen, der jetzt mit KI eben seinen Content auch unter anderem erstellt, ja, damit wirklich gut zu arbeiten, ja, und das ist jetzt egal, ob das jetzt eben Text ist oder eben auch Bildmaterial, was da generiert wird. Mhm. Ich sehe es jetzt auch immer häufiger, man sieht ganz viele Postings, wo man ja eigentlich schon auch die Masse schon dorthin bewegt, dass man sagt, ich generiere jetzt einen Content, weil es jetzt alle tun und jetzt da möchte ich auch etwas in dem Stil produzieren, um einfach nur zu zeigen, wie schaut das bei mir aus? Ja, also es ist schon recht spannend auch, aber wie würdest du denn jetzt das einschätzen, wie es am besten wäre, damit so umzugehen, dass ich auf der eher sicheren Seite bin, wenn vor allem jetzt noch nicht alles so klar ist?
Also als erstes würde ich mir die Lizenzbedingungen ganz genau anschauen. Darf ich das überhaupt, wenn ich irgendeine KI habe, dass ich das für den Commercial Use, also für mein Unternehmen verwenden kann. Wenn nicht, also es gibt zum Beispiel bei ChatGPT, weiß ich es, da gibt es ja die drei Stufen, die Gratis-Version, dann gibt es die Pro-Version, die aber meines Wissens nach trotzdem, also man muss dafür bezahlen, nicht viel, aber doch, aber die ist nicht auf Commercial Use ausgelegt und dann gibt es die Enterprise-Version, wo man auch nicht erfährt per se, wie viel das kostet, sondern da muss man halt eine Anfrage schicken und ich nehme an, die schauen sich dann dein Unternehmen an und überlegen sich, welches Angebot sie dir machen. Dort ist dann der Commercial Use inkludiert, aber natürlich, das wird dementsprechend kosten. Ich finde, es ist auch, man muss auch differenzieren. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach diesen Trend folgen und ich möchte jetzt irgendeine KI ein Bild kreieren lassen, damit ich posten kann, schaut, was ich die KI kreieren lassen habe, dann ist das eine Sache, das ist sicher nett, also das müssen Marketingberater sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber wenn man eben den Urheber dazu schaut oder offenlegt, dass es eine KI war, wer jetzt der Urheber ist, kann man ja streiten, bin das ich mit dem Prompt oder die Autoren. Ja, und wenn ich mich da ist dann auch, was ist Commercial Use? Natürlich LinkedIn ist sicher eine Business-Plattform, aber wenn ich da jetzt nur mal sage, schaut, was ich gemacht habe, ich bin ganz stolz, nehme ich an, jetzt rein praktisch wohl eher niemand sich daran stoßen. obwohl man auch da schon, weil es LinkedIn ist, ja diskutieren kann. Wenn ich aber jetzt hergehe und das nicht offenlege, sondern ich sage, ich möchte meinen Post, also liebes ChatGPT, mach mir einen Post, wo du mein Unternehmen anpreist, dann ist es eben, dann bin ich relativ klar im Commercial Use drinnen, dann lege ich auch den Urheber nicht offen, weil ich ja gerade das vermeiden will. Und ich stelle mir eben die Frage, ob das wirklich aus Marketing-Sicht das Beste ist. Das müssen andere beantworten. Aber da rate ich zur Vorsicht. Wo ich auf jeden Fall auch zur Vorsicht rate, ist, wenn man jetzt, also abgesehen von KI, wenn ich auf Libraries zugreife bei Social-Media-Plattformen, die haben ja immer irgendwelche Musik-Libraries, wo ich dann meine Videos hinterlegen kann. Da ist in den Lizenzbedingungen, also es geht schon für Commercial Use, nur da muss man halt saftig extra zahlen und das haben die wenigsten. Oft, manche bieten es auch gar nicht an. Also die sagen, wenn Commercial Use gar nicht, dann musst du dir irgendwo die Lizenz separat holen und das kannst du im Regelfall nicht. Ja. Also da auf jeden Fall Obacht.
Ja, ja. Bleiben wir nochmal kurz so ein bisschen bei dem Thema KI noch. Jetzt arbeitet man selbst eben auch mit KI. Man generiert eben jetzt einen Text, sagen wir mal. Wie lässt sich denn jetzt aber feststellen, ob das jetzt wirklich KI generiert ist oder ob das jemand selbst designt hat oder eben selbst geschrieben hat?
Naja, da gibt es angeblich auch schon KIs, die das können. Also ich finde, zum Teil merkst du es. Also einen KI-generierten Text oder auch die meisten KI-generierten Bilder habe ich das Gefühl, das können auch Laien mit einer guten Wahrscheinlichkeit ausloten. Es kommt halt darauf an, wie gut der Prompt geschrieben ist. Also eben, das ist dieses, das vielleicht noch zum Vorigen, das würde ich jedem empfehlen, der sagt, ich möchte mich mit dem Thema beschäftigen. Macht es einmal im privaten Bereich. Spielt euch damit, das mache ich auch. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, ich bin ein Profi. Ich übe das, Prompts schreiben, genau überlegen, wie muss ich das formulieren, damit mir das Ding was Wertvolles ausspuckt. Und dann, wenn die Dinge klarer sind, sind wir dann so weit, also die das machen, das auch gescheit zu nutzen. Mhm. Aber ja, eben, ich finde einen Text, den ChatGPT formuliert hat, wenn ich den roh lasse, also nicht abarbeite, wenn der Prompt nicht gut geschrieben ist, dann merke ich das.
Ja.
Und da eben, ja, es gibt KIs, die angeblich jetzt auch schon Schulaufsätze und so weiter. Es wird eine Frage der Zeit sein. Das ist für uns Juristen natürlich auch ein Thema, weil wie sicher sind noch Beweismittel? Früher waren Urkunden das Um und Auf.
Ja.
Irgendwann werden die gefälscht werden können, sodass auch ein Schriftgutachter nicht mehr nachvollziehen kann, ob die Unterschrift jetzt echt ist oder nicht.
Ja. Ja, sehr, sehr spannende Themen, sicher auch ja schwierig, sage ich einmal, damit auch lernen umzugehen, sage ich mal, weil das so viel zusammenhängt, was man oft als Einzelner oft noch gar nicht so beurteilen kann, wie sich das dann auch letztendlich gestaltet in der Zukunft. Was würdest du denn aus deiner Historie sagen, ja, wenn du so jetzt ein bisschen zurückblickst in deine Geschichte, gab es irgendwo Momente, wo du gemerkt hast, da gab es irgendwo einen Sprung, wo sich extremst etwas geändert hat, jetzt sage ich einmal auf rechtlicher Ebene, was das ganze Thema betrifft in Bezug auf ja Markenentwicklung, aber eben auch, also Markenrecht, Medienrecht, gibt es irgendetwas, wo du sagst, da hat es einen enormen Sprung gegeben von den Dingen, wo man aufpassen musste oder wo man jetzt anders an die Sachen herangehen musste als vielleicht zuvor.
Naja, da würde ich eben sagen, wobei ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich diese Geschichte schon als fertiger Anwalt miterlebt hätte. Aber Social Media ist da einfach ein Themenfeld, das Dinge eröffnet hat, die es vorher nicht gab. Dass jetzt einerseits jeder mehr oder weniger zum Medieninhaber wird, weil sobald du einen Twitter- oder Facebook-Account hast, bist du Medieninhaber und musst das Mediengesetz einhalten. Das ist neu, das ist auch vielen nicht bewusst. Und natürlich, dass du jetzt die Gefahr der Urheberrechts- und Markenverstöße wirklich als Privatperson hast, das war auch vielen vorher nicht bewusst. Mhm. Den Verstoß da habe ich im Regelfall nicht, wenn ich rein privat agiere. Aber manchmal ist es dann fließend. Und eben, wenn ich Unternehmerin bin oder Unternehmer oder auch in einer höheren Position in einem Unternehmen, das ich dann auch promoten will, wird schon fraglich. Ja. Mhm. Also das ist so, dass ich eben teilweise auch noch als, also wirklich Social Media aufgekommen, das war so in meiner Studienzeit. Ja. Das heißt, der StudiVZ damals, kurz danach, ja, bei Facebook, da habe ich schon mich juristisch ausgekannt, ein bisschen, wie man es halt als Student tut, und mich natürlich dafür interessiert, aber da war ich noch nicht so in der Praxis dran. Mhm. Darum bin ich es eigentlich aus der Praxis her gewohnt, dass es so ist. Ja. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, früher war alles besser oder schlechter von mir aus. Aber das ist das Thema. Und dann natürlich, das war ja damals ein Riesending, eben die Urheberrechtsnovelle in Bezug auf die Upload-Filter, wo ich ja schon vorher gesagt habe, das ist also einerseits eine logische Konsequenz, weil die Urheberrechthalter natürlich sich wehren müssen. Andererseits wieder ein massiver Einschnitt für die Leute, die vorher mehr Freiheiten hatten. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, was die richtige oder falsche Lösung wäre. Aber ja, das war für mich so das große Ereignis des letzten Jahr, der letzten 100 Jahre.
Ja, auf jeden Fall ist interessant, was da noch auf uns zukommen wird aus rechtlicher Sicht für uns Unternehmer. Was sind denn so Punkte, wo du jetzt sagen würdest für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, auf was sollten sie aufpassen, wenn sie eben im Umgang mit Social Media, mit ihrer Marke ja einfach jetzt nach außen treten, eben ja sichtbar sind, wo könnte ich schneller mal jetzt Probleme bekommen oder gibt es irgendwie so, wo man sagt, das sind die 5 wichtigsten Dinge, die man beachten sollte, ja, um das einfach ein bisschen im Bewusstsein zu haben. Ja? Also gar nicht, dass ich jetzt irgendwie schneller mal was tun muss, sondern dass ich einfach jetzt auf was soll ich aufpassen, was sind wichtige Dinge, die ich vielleicht so im täglichen Tun mit meinem Business in Bezug auf mein Marketing und meine Marke berücksichtigen sollte.
Also als erstes Lizenzbedingungen lesen. Ja. Wenn du irgendetwas hast oder irgendetwas tun möchtest, frag dich kurz, habe ich überhaupt das Recht dazu? Und das ist nicht nur das ist gleich der zweite Punkt, Verträge lesen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel den Vertrieb mache für ein anderes Produkt, dann muss ich in dem Vertriebsvertrag, was auch immer das jetzt konkret für einer sein mag, muss irgendwo drinstehen oder sollte drinstehen, wie ist das eigentlich? Darf ich diese Marke verwenden? Wie darf ich sie verwenden? Muss ich das vorher abklären mit den Markeninhabern oder habe ich freie Hand? Also das ist dann quasi, gehört zusammen, aber ist dann auch ein eigener Punkt. Das muss ich mir überlegen. Über meine eigene Marke darf ich verfügen, wie ich möchte, aber eben die anderer Leute nicht. Dann drittens würde ich schon empfehlen, üben. Also nämlich eben Prompts schreiben oder auch Content createn. Wenn ich das selber machen möchte und nicht outsourcen, oder zum Teil ist es ja, finde ich, auch sinnvoll, ein persönliches Profil persönlich zu betreuen. Weil ja, LinkedIn, mein persönliches LinkedIn-Profil mache ich, weil da sollen die Leute ja mit mir connecten und nicht mit irgendjemand anderen. Da mir eben das einfach, das Üben, was muss ich da machen, wie soll ich schreiben, was interessiert die Leute. Und dann viertens, wenn ich eine tolle Idee habe, mir überlegen, woher habe ich die? Habe ich die vielleicht schon einmal gelesen? Reproduziere ich da vielleicht den Content von irgendjemandem? Also man muss jetzt nicht über selbstkritisch sein, aber schon ein bisschen reflektiert, habe ich das woanders her? Und fünftens, was auch mit dem allen zusammenhängt, vergleichende Werbung. Es kommt mir immer wieder unter und ich sage es den Leuten dann immer, macht es das nicht. Also das ist, selbst wenn ich der Meinung bin, mein Produkt ist 1000-mal besser als die Konkurrenz, dann sage ich, mein Produkt ist super. Aber nicht, dass die Konkurrenz schlecht ist. Man ist sehr schnell in Teufelsküche, Und das wissen leider auch, oder das beachten viele zu wenig. Das kann recht schnell gehen. Mhm. Also da würde ich wirklich zur Vorsicht mahnen.
Ja, sehr, sehr gute Punkte. Danke jedenfalls auch für diese Hinweise und auch ja, für die unterstützenden Worte des Selbermachens. Ja, das ist ja eigentlich genau unser Credo, was wir verfolgen, weil wir einfach merken, es ist eine Zeit, in der es wichtig ist, gewisse Sachen selbst zu machen. Und so wie du auch gesagt hast, man ist hier persönlich mit seiner Marke vielleicht und egal, ob das jetzt eben eine Firmenmarke ist oder eben eine Personenmarke. Es geht letztendlich mehr und mehr darum, ja, authentisch zu sein und darum auch, ja, den anderen wirklich auch kennenzulernen oder was wirklich da dahinter steht. Und vielleicht abschließend dazu, was würdest du von dir jetzt noch preisgeben wollen, was deine größten Learnings vielleicht waren, die du aus deiner Zeit als Rechtsanwalt mitnehmen durftest?
Generell oder auf Marketing?
Gerne generell, das, was dir jetzt so kommt, wo du sagst, das war für dich, hat was verändert bei dir. Das würdest du vielleicht in dein Social-Media-Profil hineinschreiben, wenn es darum geht, eben zu zeigen, wer bist du.
Genau. Ja. Also das Erste, was für mich so ein Wahnsinn war eigentlich, ich habe mir früher immer, als ich noch kein Rechtsanwalt war, war für mich die größte Sorge, wie bekomme ich Aufträge, wie bekomme ich Mandanten. Und ich habe das Gefühl, das geht jedem Selbstständigen so, jeder Selbstständigen. Und mein Learning war, das ist wirklich nicht einmal unter den Top 10 Problemen. Ja, natürlich fragt man sich das immer wieder, aber das geht. Aber du hast so viele andere Probleme auf einmal, die du gar nicht kanntest. Ja, und das sind eben Social-Media-Auftritt ist so ein Thema. Das musst du einfach entweder gut machen oder gar nicht. Also da würde ich sagen, mit Leuten sprechen, die zwei Schritte dir voraus sind und da fragen, was ist dein Problem? Und wenn die dir sagen, das ist gar nicht so das Problem, das andere sind die Probleme, dann hör denen auch zu, weil natürlich haben mir die Leute das gesagt. Ich habe das nur nicht zugehört. Das war das eine. Das zweite, ich habe jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Personalführung will gelernt sein. Also ich glaube, ich sehe mich jetzt selber nicht unbedingt als schlechter Chef, aber es ist mir klar, das geht nicht von heute auf morgen und da muss man auch ständig selbst reflektieren, damit man dann irgendwann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, auf die man sich verlassen kann, die auch was können. Drittes großes Learning, also das muss ich schon machen, das muss ich schon sagen, natürlich ist Arbeit wichtig, aber sie hat auch ihre Grenze in der Wichtigkeit und ich sage jetzt schon immer, ich arbeite, um meine Familie zu unterstützen und nicht, meine Familie ist nicht dazu da, um meine Arbeit zu unterstützen. Das ist etwas, das ich relativ spät gelernt habe, wo ich mir einerseits, also spät, seitdem ich meine Familie wirklich habe, praktiziere ich das auch, mein eigenes Kind und so. Aber das hat lang gebraucht, bis ich da dieses Mindset hatte und ich hatte es Gott sei Dank rechtzeitig. Nur da war früher einiges, wo ich mir denke, das hätte man früher schon auf sich selber mehr schauen können und auf die Beziehungen, die man hat. Das würde ich jedem auch mitgeben, zu reflektieren, wer man dann in 10 Jahren sein will und vor allem, wer einen vermissen wird, wenn man dann nicht mehr da sein sollte. Und das werden die Kinder in jedem Fall sein, die Businesspartnerinnen und Partner vielleicht auch, aber wahrscheinlich suchen die sich einen neuen, was auch okay ist. Aber das muss man dann gewichten.
Ja, sehr, sehr interessante Einblicke noch und auch danke dafür, dass du uns da ja auch aus deinem persönlichen Leben ein bisschen was mitgegeben hast, weil es natürlich, wie gesagt, immer interessant ist auch, wer ist jetzt eigentlich hier die Person, die hier auch spricht, ja, und so ein bisschen die Nähe zu schaffen, das ist eigentlich das, was wir, ich denke, genau durch diese Zeiten mit KI und Social Media trotzdem berücksichtigen sollten. Ja, wer ist die Person dahinter und wer ist der Creator hinter diesen ganzen KIs und das ist nicht immer die KI, sondern wir sind diejenigen, die das Leben eigentlich gestalten dürfen und in dem Sinne passt das heute ganz gut abschließend, denke ich. Und ich freue mich riesig, es freut mich riesig, dass du da warst, dass du uns eben diese tiefen Eindrücke aus deinem Leben und aus deiner Berufserfahrung mitgegeben hast. Und ich bin mir sicher, dass es einige Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt erreicht hat und ja, da viel vielleicht angekommen ist, worüber man vielleicht nochmal nachdenken darf. Und wenn man dann aber Fragen hat, wo darf man sich denn bei dir melden? Wie kommt man am besten in Kontakt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich nämlich ja schon angesprochen habe, ich werde mich ab 1. Dezember mit einer Kollegin zusammenschließen. Also im Moment ist meine Website noch www.ra-mk.legal. Je nachdem, wann diese Folge ausgestrahlt wird, ist es in Zukunft oder dann schon die Website www.gk, Gustav Konrad, gk-legal.at. Michael Komutzki einfach googeln, wird es wohl auch tun. Und dort findet man dann alle Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, was den Leuten lieber ist.
Perfekt. Dann werden wir dann dementsprechend die Kontaktdaten von dir natürlich in die Shownotes stellen, damit dann ja jeder dann darauf zugreifen kann und dich auch gut erreichen kann. Sollte es jetzt noch Rückfragen geben oder Themen, die aufgepoppt sind, wo man sagt, boah, da möchte ich mich jetzt an den Michael wenden, weil das wäre jetzt doch interessant, mal da drauf zu schauen, dann ist es auf jeden Fall ein guter und richtiger Weg, das zu tun.
Sehr gerne.
Dann sage ich lieben Dank, dass du da warst und ja.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Dankeschön.
Das war der SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.